Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Typische Altersaugenkrankheiten wie AMD, die altersbedingte Makuladegeneration, oder grüner Star, auch Glaukom genannt, oder bestimmte Folgen von Diabetes können Sehverlust verursachen. Regelmäßige Vorsorge ist daher entscheidend, besonders bei familiärer oder persönlicher Vorbelastung. Das heißt, wenn man selbst erkrankt ist oder irgendwie jemand in der Familie krank ist. Aber es gilt, rechtzeitig zu handeln. Daher lautet der Titel dieser Episode: Rechtzeitig handeln, Sehen erhalten durch Prävention und Früherkennung. Dazu hören wir einen Vortrag von Professor Finger. Professor Finger ist im Initiativkreis des Projektes Sehen im Alter. Er ist Direktor der Augenuniklinik Mannheim. Er hat einen Lehrstuhl für Ophthalmologie. Er ist ganz stark engagiert in der internationalen Vernetzung der Augenheilkunde. Und zudem ist er noch Versorgungsforscher. Also der Mann hat eine stattliche Liste. Selbst wenn man seine 200 Veröffentlichungen, die auch noch auf seiner Seite erwähnt werden, beiseite lässt, dann hat er echt eine stattliche Liste von Meriten in der wissenschaftlichen Welt. Eine persönliche Fahrstuhlvorstellung durch die Hauptperson selbst, wie Sie es bis jetzt gewohnt sind, kann es leider heute nicht geben, denn wir stellen Ihnen einen Vortrag vor, der bei der Fachtagung Sehen im Alter 2024 gehalten wurde. Sie hören also eine Aufzeichnung und im Anschluss werden wir uns kurz über den Vortrag austauschen. Wir, das sind Emanuel Stadler. Hallo Emanuel.
Hallo.
Und ich, Thomas Golka. Wir beide sind Mitglieder der Fokusgruppe Sehen im Alter.
Ja, hallo.
Nur um der Form halber noch die Form zu wahren, noch der Hinweis. Am Ende der heutigen Folge lösen wir das Geräuschrätsel auf und verkünden den Gewinner oder die Gewinnerin. Also dranbleiben, wer sich da irgendwie engagiert oder gehört hat. Aber jetzt geht's ab in den Bonner Vortragssaal an einem warmen Samstagvormittag im Juni 2024. Lauschen wir der Präsentation von Professor Finger. Mats ab bitte, wie man früher so sagte.
Es geht um Früherkennung und damit natürlich auch um Prävention von Sehverlust. Wir haben ja gestern und jetzt auch heute wieder viel dazu gehört, dass die Hauptursachen für Sehverlust und Erblindung in Deutschland die Volksaugenerkrankungen durch verschiedene Veränderungen, insbesondere die Alterung unserer Bevölkerung, deutlich zunehmen werden. Wir rechnen ja von Zunahmen bis 2030 von zwischen 15% und 30%, je nachdem, wie man es berechnet und in welche Bevölkerungsgruppe man auch schaut. Und wir haben auch mehrfach gehört, wir werden nicht mehr, sondern eher weniger Ärzte. Das heißt, wir brauchen sinnvollerweise andere Modelle und mehr Prävention, sodass wir diese Erkrankung vermeiden und verhindern können. Oder wenn jemand die Erkrankung hat, und darum wird es jetzt gleich gehen, es eben möglichst früh erkennen, damit diese Person Maßnahmen ergreifen kann, damit die Erkrankung möglichst wenig voranschreitet und man damit möglichst gut sehend durchs Leben kommt. Denn all diese Erkrankungen, das hatten wir gestern auch schon kurz, sind nicht heilbar. Also das ist etwas, das wird man nicht los. Ja. Man hat einen grünen Star und muss damit dann den Rest seines Lebens zurechtkommen oder eine altersabhängige Makuladegeneration oder eben einen Diabetes und damit dann irgendwann auch oft diabetische Augenerkrankungen. Es gibt diese drei Erkrankungen soll es gehen, genauso wie gestern auch im Vortrag, die diabetischen Augenerkrankungen, den grünen Star und die altersabhängige Makuladegeneration. Bei diabetischen Augenerkrankungen haben wir ein Früherkennungsprogramm. Das ist die einzige Augenerkrankung, also die einzige dieser Augenerkrankungen, bei denen es ein Früherkennungsprogramm gibt. Jede Person mit Diabetes Typ 2 soll zur Diagnosestellung der Erkrankung und dann mindestens alle 2 Jahre augenärztlich untersucht werden, um eben erkennen zu können, ob es Veränderungen am Auge gibt. Bei Typ 1 Diabetes ist es ein bisschen anders, auch weil wir da den Erkrankungsbeginn natürlich viel besser einschätzen können. Das ist ja ein Akutereignis, auch mit dem Typ 2 Diabetes im Grunde eigentlich nicht zu vergleichen. Und da setzt dann diese Früherkennung eben sehr viel später ein, meistens nach 10 Jahren und dann aber auch im Grunde alle 2 Jahre. Wir waren gerade dabei, dass ich so ein bisschen die Augenerkrankung durchgehen wollte. Für diabetische Augenerkrankungen gibt es diese Früherkennung. Aber es gibt im Grunde keine Systematisierung dieser Früherkennung. Also es wird nicht jede Person mit Diabetes zum Beispiel ganz systematisch von der Krankenkasse darauf hingewiesen, dass jetzt aufgrund des Diabetes. Ach super, dann habe ich zumindest schon mal die Folien für die Vortrag. Dankeschön, Frau Hahn. Retterin in der Not. Und es findet keine Systematisierung dahingehend statt, dass regelmäßig darauf hingewiesen wird. Wir wissen, dass regelmäßiges Screening für diabetische Augenerkrankungen die Wahrscheinlichkeit reduziert, Sehverlust dadurch zu erleiden. Da gibt es sehr gute Daten zu. Und wir wissen ja auch genau, welche Population ein Risiko hat, nämlich eben alle Menschen, die einen Diabetes haben. Die haben eben das Risiko, dass sie diabetische Augenerkrankungen bekommen. Es ist also eine ganz gut zu definierende Risikopopulation. Und dadurch ist das Screening eben auch sehr kosteneffizient. Also wenn das regelmäßig gemacht wird, ich dadurch in dieser Risikopopulation, die ich kenne, das Sehverlust vermeiden kann, dann ist es total. Und wir haben wirksame Therapien, ja, sowohl für die diabetische Retinopathie als auch für das diabetische Makuloödem. Ist es sinnvoll, auch auf Bevölkerungsebene das durchzuführen, weil ich dadurch ganz viel Folgekosten sparen kann. Und es eben auch in der Umsetzung gut machbar ist. Ne? Ich weiß, wen ich wann untersuchen muss. Jetzt wird aber leider nicht regelmäßig dazu eingeladen. Daher ist es so, dass es nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Für viele chronische Erkrankungen gibt es Disease-Management-Programme, so auch für Diabetes, Typ 2, Typ 1 auch, aber den lassen wir so ein bisschen außen vor, wie gesagt, ein speziellerer Fall. Diese Diabetes-Management-Programme geben vor als Qualitätsziel, dass mindestens 90% aller Teilnehmer alle 2 Jahre einmal, super, vielen Dank, Focke, zum Augenarzt gehen sollen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen da gemacht. Und das funktioniert nicht so gut, wie wir uns das wünschen würden. Also wenn das in den DMPs sind, die für die es eben gut funktioniert oder besser funktioniert. Und wir sind aktuell bei Screeningraten für Nordrhein-Westfalen, wird es regelmäßig veröffentlicht, von unter 70%. Und es wird immer weniger. Also man kann das über die Zeit auch verfolgen. Es wird nicht besser, sondern es wird schlechter. Die Raten nehmen ab. Wir haben jetzt mal in Baden-Württemberg mit der AOK geschaut. In den DMP-Daten sind wir ein bisschen niedriger, so bei 60%. Und bei den Versicherten, die nicht im DMP sind, sind wir noch niedriger, also bei 50% oder 55%. Also bleiben deutlich hinter den Vorgaben für die Qualitätsziele zurück. Und es wird eben nicht besser. Und das ist auch regional unterschiedlich. Da sind wir auch wieder beim Thema Stadt-Land. Ja, also in ländlichen Regionen oder in Regionen, in denen wenig Augenärzte verfügbar sind, sind die Raten noch schlechter. Und das kann man sehr schön auch in diesen Daten zeigen. Also nicht so gut, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben auch mal nachgeschaut, auch in AOK-Daten, wie das ist, wenn jemand frisch mit einem Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird. Dann sagt die Leitlinie, es muss zur Diagnose oder um die Diagnose herum sehr zeitnah auch eine augenärztliche Untersuchung erfolgen. Und in den Daten haben weniger als 50% innerhalb von 2 Jahren nach Diagnosestellung eine augenärztliche Untersuchung gehabt, was völlig unzureichend ist. Ja, also da muss man ganz klar sagen, es läuft, obwohl wir wissen, wen wir untersuchen, es wird bezahlt, ja, läuft es nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Aus verschiedenen Gründen, die wir in diesen Studien nicht so ohne weiteres benennen können. Es gibt natürlich immer einen Teil, dem es einfach sehr schlecht geht, ja, gesundheitlich, und die Probleme haben, Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ja, aber das ist sicherlich nicht die Hälfte, ja, dieser Patienten, sondern es ist ein ganz kleiner Teil, vielleicht einige wenige Prozent. Und der Rest, die wissen es nicht in vielen Fällen. Ja, das ist auch so das, was man in der Klinik erlebt. Wenn jemand mit weit fortgeschrittenen Veränderungen im Auge kommt, sagen die ja, mein Hausarzt hat mir nie gesagt, ich muss zum Augenarzt. Und es gibt andere Probleme. Es wird dann vielleicht auch nicht so ernst genommen, weil es keine Symptome macht und ich dadurch im Grunde kein Problem habe. Und das ist eben das einzige Screening, was nicht beim Hausarzt oder beim Diabetologen stattfindet. Der schaut nach den Füßen, der schaut nach der Nephropathie, der schaut nach den peripheren Neuropathien, aber der schaut eben nicht auf die Netzhaut oder ins Auge, sondern dafür muss nochmal woanders hingegangen werden. Und wir haben ja auch schon in vielen anderen Vorträgen gehört, Schnittstellen sind immer eine Herausforderung. Ja, wenn also jetzt der Patient nochmal zum Augenarzt muss und dann muss der Augenarzt dem Patienten einen Befund mitgeben oder dem Hausarzt direkt schicken, dann gibt es da viele Stellen, an denen eben diese Kette der Versorgung unterbrochen werden könnte. Also für die einzige Augenerkrankung von denen, die wir heute besprechen, für die es ein Programm gibt, funktioniert es so leidlich, ja, die Früherkennung. Und jetzt kommen wir zu den Erkrankungen, bei denen es überhaupt nichts gibt, zumindest nichts Offizielles. Fangen wir mit dem grünen Stau, dem Glaukom an. Ja, das kann man natürlich früh erkennen, ist lange asymptomatisch. Und kann man aber durch eine Untersuchung mit Papillenbeurteilung, eine Druckmessung des intraokularen Drucks und gegebenenfalls eine Gesichtsfelduntersuchung durchaus früh erkennen. Es hat eine relativ geringe Prävalenz in der Gesamtbevölkerung. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll und auch sicherlich nicht wirtschaftlich, wenn man jeden regelmäßig auf ein Glaukom hin durchuntersucht. Aus Großbritannien gibt es Hochrechnungen, die sagen, ab so 4% Prävalenz wird es dann doch ein bisschen wirtschaftlicher und es ist machbar. Das wäre also in einer sehr alten Bevölkerungsgruppe. Die Augenfolgserkrankungen nehmen ja zu mit zunehmendem Alter. Oder in einer Hochrisikogruppe, also wo ich weiß, in dieser Gruppe erwarte ich eine gesteigerte Häufigkeit dieser Erkrankung, was zum Beispiel Menschen sind, die direkte erkrankte Verwandte haben, Eltern, Geschwister mit einem grünen Star, die haben ein sehr viel höheres Risiko. Und da sehen wir nochmal die Altersverteilung. Ja, also hier bei 4% sind wir ungefähr ab einem Alter von 75. Ja, also das, da leitet sich dann auch diese Zahl her, die ich gerade genannt habe. Ne? Also das wäre so etwas, was man überlegen könnte, ja, ob das nicht Sinn macht, da regelmäßig hinzuschauen. Wahrscheinlich nicht jährlich, sondern alle paar Jahre. Aus Schweden, gibt es die einzige Studie, die mal bevölkerungsbasiert geschaut hat, um Malmö herum Ende der 90er oder Mitte der 90er angefangen, bis Ende der 90er gescreent. Und da hat man 25 Jahre nachbeobachtet und festgestellt, dass sich die Erblindungsraten durch grünen Star halbiert haben in der Gruppe, die das Screening wahrgenommen hat. Das waren so etwa 50.000 Teilnehmer. Das ist eine sehr lange Zeitspanne dann natürlich, über die man das auch betrachten muss, weil es eine Erkrankung ist, die a. nicht so häufig ist, bevölkerungsbasiert, und b. langsam voranschreitet, insbesondere wenn ich sie behandle natürlich. Und haben aber auch festgestellt, ja, basierend auf diesen Daten, dass wahrscheinlich sehr große Screening-Intervalle, eben weil es so langsam vorangeht, von 5 Jahren da ausreichen würden. Genau, und das ist eben auch das, was ich uns oder Ihnen mit auf den Weg geben möchte, dass das natürlich sinnvoll sein kann, dass man eine Früherkennung in Hochrisikogruppen macht, so wie man bei diabetischer Retinopathie oder diabetischen Augenerkrankungen natürlich auch nur Menschen mit Diabetes untersucht und nicht die ganze Bevölkerung daraufhin durchuntersucht. Bei altersabhängiger Makuladegeneration ist es ein bisschen anders. Gestern schon berichtet, dass es eine sehr häufige Erkrankung ist. 25% der über 60-Jährigen haben Frühformen dieser Erkrankung in Europa. Dazu gehört Deutschland. Und wir haben keine systematische Früherkennung. Das ist gut möglich durch eine Makulabeurteilung, entweder durch ein Foto, das ich mache und dann befunde, oder dadurch, dass ich einfach in einer klinischen Untersuchung einmal auf die Netzhautmitte schaue. Aus Südkorea gibt es jetzt Daten seit letztem Jahr, ob sich das sinnvollerweise lohnen würde. Also machbar ist es technisch, ob es sich auch lohnen würde, die Bevölkerung ab einem gewissen Alter durchzuuntersuchen. Frage ich natürlich immer, wie gut das auf unser System zu übertragen ist, aber ich will sie Ihnen nur kurz vorstellen. Die haben in dieser Studie geschaut, wie das ist, wenn man ab 40 anfängt und verglichen eben dann das Nichtsmachen versus eine Untersuchung durch einen Augenarzt oder eine Fundusfotografie, die dann befundet wurde, oder eben auch opportunistisches Screening, also wenn sich jemand aus anderen Gründen vorstellt, Und aufgrund der Zeit gehe ich es nur kurz durch. Die haben festgestellt, Qualis sind ja so die Quality Adjusted Life Years, die Berechnung für so Kosteneffizienzstudien, dass es kosteneffizient ist, wenn man 20.000 Euro da pro Quali ansetzt. So 20.000 bis 30.000 ist eigentlich der Standard. Damit würde es auch bei uns eigentlich als kosteneffizient gelten. Und dann man dann hier in diesem Fall nur die feuchte AMD behandelt. Was die nicht mit reingerechnet haben, ist, wenn man durch Lebensstiländerungen auch das Voranschreiten von Frühformen dann reduzieren würde. Klar, wir würden nicht anfangen ab 40, ja, die Patienten jährlich zu untersuchen. Das ist viel zu häufig und viel zu früh. Ja, aber es ist natürlich eine gewisse Approximation dessen, was man machen könnte. Und auch da, Übertragbarkeit klar schon gefragt, wäre es natürlich sinnvoll, wenn man zum Beispiel mit Hochrisikogruppen anfängt. Das sind auch wieder Menschen, die erkrankte Verwandte haben. Im Fazit, ja, wir haben kaum Prävention und Früherkennung. Es wird zunehmend wichtiger, ja, mehr Betroffene, die wir versorgen müssen, weniger Versorgungskapazität. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn wir das irgendwie anders lösen und weniger Erkrankungen tatsächlich versorgen müssten, sondern das präventiv angehen. Für diabetische Augenerkrankungen haben wir suboptimales Königinraten und für Glaukom und AMD gar keine Früherkennung. Aber da wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir über ein Screening in Risikogruppen nachdächten. Und was man natürlich auch machen kann, noch nicht angesprochen und auch in keiner der Studien untersucht, dass man das kombiniert. Es gibt natürlich Überschneidungen in diesen ganzen Gruppen, ja, dass man einfach diese Früherkennungsuntersuchung zusammenführt und dann werden sie im Idealfall noch kostengünstiger. Und auch dazu brauchen wir Aufklärungskampagnen. Gestern schon angesprochen, jemand, der nicht weiß, dass er ein Risiko hat für eine Erkrankung oder dass eine Erkrankung zu Problemen für ihn führen kann, ihn oder sie, der nimmt sowas natürlich auch nicht in Anspruch. Vielen Dank.
Soweit die Ausführungen von Professor Finger. Lieber Emanuel, ich habe da mal was vorbereitet. Du kennst das, ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich vier Fragen, um die Aussagen aus der Präsentation zusammen kurz zu beleuchten. Ich fange mal einfach an. Meine erste Frage wäre, welches Bild zeichnet Professor Finger von Prävention und Früherkennung in der deutschen Augenheilkunde?
Ja, wie wir gehört haben, gibt es an der Front nicht viel. Wenn dann von der Diabetes mellitus Typ 2 kommend, da gibt es Programme, aber bei den anderen nicht. Und die Raten, in denen sich Leute untersuchen lassen, präventiv nehmen sogar ab. Also von daher liegt die Früherkennung und die Prävention, kann man schon sagen, den Ausführungen folgend im Argen.
Also mir ist auch aufgefallen, er hat ja noch erzählt, dass es höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, mehr Krankheitsfälle geben wird und weniger Augenärzte. Auch nicht besonders aufbauend, ne, weil demografische Transition sozusagen ins Haus steht. Also wir werden alle, zum Glück werden wir individuell alle älter, aber eben auch als Gesellschaft dadurch älter.
Gleichzeitig gibt es aber da ja auch irgendwie einen Lichtblick, den er erwähnt hat, dass natürlich auch durch die Forschung endgültige Heilungsmöglichkeiten nicht zu erwarten sind, aber natürlich schon Therapiefortschritte mit der Zeit sich einstellen werden, um entsprechende Krankheiten zu verlangsamen oder vielleicht sogar auszuhalten, ne? Was wir bei der AMD, bei bestimmten Formen der AMD schon gesehen haben.
Genau. Und was mir noch eingefallen ist, oder was mir jetzt noch einfällt im Nachlauf zu dem Vortrag, ist, je früher man sozusagen diese Gefahr erkennt, also das heißt der Arzt oder man selbst, desto günstiger ist es auch für den Verlauf. Deshalb ist also Früherkennung und Prävention so wichtig. Also kann man gar nicht doll genug unterstreichen. Okay, ich habe noch einen zweiten Satz für dich hier. Welcher Satz war für dich besonders eindrücklich? Also wenn du jetzt einfach so einen sagst, was ist hängen geblieben?
Also eine Hauptaussage war für mich vor allen Dingen eindrücklich und die Schlussfolgerung, dass jeder sich um sich selbst kümmern muss und für sich selbst verantwortlich ist. was auch die Vorsorge und die Früherkennung anbetrifft. Also das war für mich die zentrale Aussage dieses Vortrages. Ja, man bemüht sich und allgemeine Statistiken stellen irgendwelche Kosten-Nutzen-Überlegungen an, aber mich als Betroffenen, für mich das nicht relevant, denn entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Mir ist
Ja.
also keine Kohortenstatistik, sondern ja, und das Tückische, denke ich, bei vielen Augenerkrankungen ist, sie tun nicht weh. Man
Ja.
merkt sie nicht.
Ja.
Und dann hört man auch noch, es gibt kaum Heilungschancen. Das scheinen oberflächlich genügend Gründe zu sein, nicht zum Arzt zu gehen. Was natürlich grundfalsch ist, vor dem Hintergrund, dass es natürlich schon Verbesserungsmöglichkeiten gibt, oder Verlangsamungschancen. Ja, also wir nutzen allgemeine Statistiken, die sich mit irgendwelchen Kohortenwahrscheinlichkeiten beschäftigen, überhaupt nichts, denn ich selbst gehöre ja zu denen, die es entweder haben oder nicht haben. Also und es wäre grundfalsch, den Schluss aus der Tatsache zu ziehen, dass es wenig Heilungschancen gibt, und die Sache ja auch nicht wehtut, dass man deswegen eigentlich nicht zum Arzt gehen braucht. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist auch kommt, weil ich bei dem Professor Finger Vortrag, glaube ich, sehr deutlich durch, dass man selbst regelmäßig, auch wenn man scheinbar nichts zu haben scheint, zum Augenarzt geht. Man darf nicht darauf hoffen, dass es
Jo.
jemanden anderen gibt, der einen da hinschickt. Selbst anscheinend Hausärzten noch nicht mal.
Das fand ich auch. Also sozusagen diese Eigenverantwortung fand ich auch sehr stark zu erkennen in dem Text. Was mir noch im Hinterkopf ist, ist die
Ja,
Sache mit
ja,
der
ja.
Aufklärungskampagne, dass er gesagt hat, wir brauchen Aufklärungskampagnen, denn jemand, der nicht weiß, dass er ein Risiko hat oder dass eine Krankheit oder seine Krankheit zu Problemen führen kann, der nimmt doch keine Früherkennung in Anspruch. Also, und das finde ich
Genau.
nachvollziehbar. Absolut. Also wenn man denkt, okay, hat mit mir nicht viel zu tun, ja, lass mal gut sein, ja, dann geht man auch
Ja,
nicht zur
also
Früherkennung.
ja.
Ich würde noch mal sagen, vielleicht neigen wir Männer auch noch eher dazu, nicht zur Früherkennung zu gehen. Ich weiß nicht, wie gut du in solche Sachen bist. Ich
Nee,
bin nicht sehr
also
gut in solchen Sachen.
ich fühlte mich da auch
Aber egal.
erwischt
Gut.
und habe sofort einen Termin mit meiner Augenärztin
Okay.
gemacht, weil ich sagte, ich habe das jetzt auch schon über den Sommer hingeschoben, musste mal wieder hin. Gibt keinen konkreten Grund, weshalb ich dahin hin müsste. Aber habe gesagt, es kann nicht sein, dass ich hier so einen Podcast mache mit und dann selbst nicht handle. Also ich bin demnächst beim Augenarzt. Ja.
Okay, dann passt ja wunderbar die nächste Frage. Wie würden wir im Lichte des Vortrages handeln? Du hast es schon gesagt, du hast es schon gemacht. Du gehst
Genau,
zur
ja.
Augenärztin.
Ja, genau. Also
Richtig?
dass man wirklich
Okay.
regelmäßig sich überprüft, zahlen ja auch die Kassen. Also ich hatte da noch nie Probleme als Kassenpatient, dass ich zum Check und da geht es ja im Zweifelsfall, dass da regelmäßig der Augendruck gemessen wird und mal die Linse angeschaut wird und auch mal die Retina betrachtet wird. Ja, es hat auch bei mir ganz am Anfang die Retina-Betrachtung dann auch zur Diagnose bei mir geführt. Also ist lange her, aber ja, also von daher sieht man, wie wichtig das ist.
Gut. Ja, ich bin auf jeden Fall Team Vorsorge, weil ich gehe jedes Vierteljahr. Allerdings hat es auch mit meiner Erkrankung zu tun, weil es da keine Gründe gibt und deswegen wird es eben ständig beobachtet, weil man nicht weiß, wo es herkommt. Gut, letzte Frage zu diesem Thema. Was nehmen wir aus dem Vortrag mit?
Ja, du hast es gesagt, spread the gossip, also bekannt machen, auch im Umfeld Leute ansprechen, dass sie zum Arzt gehen, dass wir eben auch diese Aufklärungskampagnen benötigen, vor allen Dingen die Leute, die in ihren Vereinen vielleicht tätig sind oder so, immer wieder dieses Thema aufbringen, schaut, dass nicht nur ihr selbst, sondern auch eure Lieben und Freunde regelmäßig zum Augenarzt gehen, um die Chance zu haben, dass gravierende Erkrankungen frühzeitig erkannt werden.
Beim Hören ist mir so der Satz von Frau Merkel im Hinterkopf zu Beginn der Corona-Krise. Ja. Es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Also, weil man eben, man nimmt es auch nicht persönlich wahr, aber es bedroht einen. Und ich fand das irgendwie, ist mir
so
sofort durch
zu
den Kopf
viel
geschossen.
Dabei,
ja.
Als dass man es auf die leichte Schulter nehmen
ja.
kann oder sollte.
Und zumal, ich sage jetzt mal, wenn man sich den Rücken verzupft, sich eine Spritze beim Orthopäden zu holen, ist leicht, weil es halt weh tut. Beim AMD und Glaukom und anderen tut es halt erstmal nicht weh.
Ja. Gut.
Okay, zum Schluss würde ich sagen, steht für mich fest, wir beide sind eindeutig Team Früherkennung. Vielleicht auch besonders, weil wir wissen, wie es ist, mit einer Sehbehinderung zu leben.
Gerne, danke.
Vielen Dank. In der Hausmeisterei dieser Episode gibt es etwas Schönes zu berichten. Das Geräuschrätsel wurde geknackt. Wollen Sie es noch einmal zum schnellen Mithören und Mitraten hören? Hier kommt das Geräusch noch einmal. Haben Sie es erkannt? Es war das Geräusch von aufklappenden Langstöcken. Melanie aus Berlin hat das erraten und ist die glückliche Gewinnerin unserer wunderschönen Thermostasse. Trommelwirbel, herzlichen Glückwunsch, Melanie. Doch jetzt haben wir genug gefeiert. Wenn Sie uns noch Rückmeldungen geben möchten, dann her damit. Und ganz besonders gerne würden wir wissen, welche Themen Sie interessieren. Sei es etwas aus der Medizin, so wie heute, etwas Lebenspraktisches, etwas aus der Kultur, wie zum Beispiel Hörbüchereien oder ganz was anderes. Alles bitte an podcast@sehenimalter.org. Alles klein und zusammengeschrieben. Naja, wissen Sie sowieso schon. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über jede persönliche Empfehlung an andere Betroffene, deren Angehörige, Freunde, Leute, die es einfach weiterreichen können, dass diese Informationen im Netz sind. Jedes Like und jedes Abo erhöhen unsere Sichtbarkeit im Netz. Bei uns ist ja vielleicht eher die Hörbarkeit als die Sichtbarkeit, aber naja. Okay. Und ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen, bis es im November wieder heißt. Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.